Je mehr ich aus meinem Leben rausnehme, wo ich sage, das brauche ich aktuell nicht, desto mehr merke ich, wie schnell und voll mein Leben war und gar nicht mehr gefühlt habe, was mir gut tut, wie ich in Kontakt komme mit Menschen, um echt was Echtes zu erleben.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Eigentlich wollten wir über die Zukunft der hausärztlichen Versorgung sprechen, aber dann kam irgendwie alles anders. Und manchmal sind es ja genau diese Gespräche, ganz ohne Plan, die uns am tiefsten führen, in die Themen, die uns eigentlich alle beschäftigen. Dr. Benjamin Teuschner ist nicht nur Hausarzt und Psychotherapeut, er ist auch ein ganz feiner Beobachter menschlicher Sehnsüchte, Zweifel und Lebenswege. In dieser Folge spreche ich mit ihm über Sinnsuche, innere Leere und auch systemische Schieflagen, aber auch darüber, warum sein größtes Rezept oft ein ehrlicher Impuls ist. Benjamin, hi, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, die Zukunft gehört den Mutigen und wir wagen uns jetzt einfach mal total ins Blaue. Eigentlich wollte ich mit dir heute über die Zukunft der hausärztlichen Versorgung sprechen, aber ich glaube, wir müssen heute über was anderes reden.
Hallo, vielen Dank für die Einleitung, Steffi. Ich freue mich, da zu sein. Und ja, manchmal muss man spontan sein und schauen, was passiert. Bin dabei.
Du hast gesagt, du wolltest mich nicht hängen lassen und hast dich versucht, sehr gut vorzubereiten auf unsere Episode heute. Aber eigentlich schwirren dir ganz andere Sachen in deinem Kopf. Ich würde sagen, dann hören wir diesen Sachen, die da rumschwirren, doch mal zu.
Ja, darauf hast du gesagt, dir sind viele Menschen begegnet, die sich Gedanken machen, die sich mit sich selber beschäftigen, mit dem, was gerade passiert, also in der Medizin passiert, mit der mentalen Gesundheit passiert. Und ja, die Frage ist, ist es tatsächlich so? Ja, begegnen wirklich vielen Menschen oder empfinden wir es nur so, weil wir selber das so erleben und dann sieht man halt mehr. Ich glaube, also ich habe den Eindruck in der Praxis bei mir, dass sehr viele Menschen kommen, die an ihre Grenzen stoßen und sich hinterfragen, was ist los, was ist schiefgelaufen. Gerne auch im mittleren Alter, die sich die Frage stellen, okay, warum geht's nicht weiter? Ja. Und ja, ich habe mir in letzter Zeit einige Gedanken gemacht dazu. Ich habe viel in LinkedIn geschaut, also jetzt nicht zeitmäßig, aber immer wieder reingeguckt und auch Instagram geschaut. Und ich habe das Gefühl, da geht es sehr viel um das Maximum herausholen aus uns selber, Energieoptimierung. Und wir verlieren dabei so ein bisschen uns selber, glaube ich. Und ich habe den Eindruck, dass zunehmend Menschen das merken, dass sie das Maximum rausholen, sei es in der Familie, dann Freundschaften, dann beruflich und irgendwie merken, dass sie so ein bisschen auf der Strecke bleiben und dass die Energie für überall top nicht ausreicht. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, das hat sofort mit mir resoniert, als du gesagt hast, mir schwirren gerade so viele Sachen im Kopf rum und irgendwie fehlt einem deswegen auch, ich würde sagen, so die Klarheit und der klare Weg so nach vorn, weil man sich irgendwie gefühlt immer wieder hinterfragt. Ist es überhaupt gerade richtig, was ich mache? Oder sollte ich eigentlich was anderes tun? Man sucht irgendwie so nach Sinn. Man sucht irgendwie nach seiner eigenen, ich will jetzt nicht so esoterisch klingen, aber man sucht irgendwie nach seiner eigenen Seele, nach seiner eigenen Bedeutung hier auf der Erde, auf dem Planeten. Und ich glaube, dass diese Sinnfrage extrem präsent ist bei ganz vielen Menschen gerade. Ich glaube auch, dass wir eine Art Korrektur unseres Wertesystems vornehmen müssen. Ich glaube, das steht uns bevor. Ich glaube, zentral in all diesen Gedanken ist so ein bisschen das, messen wir Erfolg wirklich nur an Geld? Oder wollen wir eigentlich Erfolg ganz, ganz anders messen? Nämlich, wie wir eben nicht nur irgendwie Geld verdienen, sondern wie wir uns auch anders in der Gesellschaft zeigen, wie wir, was für einen Einfluss wir auf andere Menschen, auf unsere Gesellschaft haben. Und da kann man sich eben natürlich selber so ein bisschen, ich sag mal, umorientieren und auch umstellen. Aber man hinterfragt natürlich zunehmend das gesamte System, was um einen rum gebaut wurde und wo man reingeboren wurde ja auch eigentlich. Weil auch davon hängt das natürlich ab. Man kann sich nicht total frei machen von diesen ganzen Dingen. Und ja, ich glaube, zumindest wird so aus den Gesprächen, die ich in der letzten Zeit führe, sehr klar, dass sich sehr viele Menschen mit solchen Themen auseinandersetzen und sich diese Fragen stellen.
Absolut. Also mir kommt spontan eine Geschichte von Patienten rein, die habe ich, glaube ich, auch bei LinkedIn gepostet. Da saß mir ein relativ junger Mensch gegenüber. Patient will ich da gar nicht zu sagen, aber der war so, weiß gar nicht mehr, wie alt er war, so 30, 35 oder so. Und der hat mir seine Geschichte erzählt und dass er ausgebrannt ist und dass er fertig ist und dass er nicht mehr kann. Und ich habe ihn so angeguckt, also ich kenne ihn schon sehr lange, sporadisch, habe nicht mal mit ihm zu tun, habe auch mal Jahre keinen Kontakt gehabt. Und hat mir so seine Geschichte erzählt und was er so macht und was so sein Werdegang ist. Und er sagt, er ist aber leer, der Akku ist leer. Und er sagt eigentlich, er macht alles so, wie es sich gehört und wie es richtig ist, ja. Und ich habe ihn angesehen, habe gesagt, du, ich sehe in dir eine ganz andere Person, ne? Weil ich bin nicht der liebe Gott, ich kann dir nicht sagen, wer du bist, aber wenn ich dich ansehe, dann sehe ich nicht den akkuraten Menschen, der alles korrekt macht und der alles nach Plan macht, sondern ich sehe in dir einen Maler, der in einem Schuppen irgendwie seine Bilder kreativ malt und abends ein Bierchen trinkt mit seinen Freunden und über die Welt philosophiert, ne? Und er hat mich dann ganz verdutzt angeschaut, ne? Und dann war erstmal Stille, ne? Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich ist er gar nicht so, ne? Aber hat dann so ein bisschen reingefühlt und gesagt, ja, aber vielleicht bin ich es tatsächlich innen drin und bin nur einem Weg gefolgt, wo ich dachte, dass es richtig wäre, dass mir beigebracht worden ist, Kultur, Umfeld, Familie. Und natürlich klopft man sich so ein bisschen auf die Schulter, dass man andere aufweckt und sagt, naja, denk mal drüber nach, wer du eigentlich bist, ja, und ob du in dem, was du tust, glücklich wirst oder nicht. Aber es kommen dann halt auch die stillen Momente, wo man dann abends im Sessel sitzt und die Kinder sind im Bett, ja, und es wird ruhig und man sich die Frage stellt, okay, ist es das, was mich glücklich macht, ja, also mich selbst, ja, nicht diese Menschen zu inspirieren, das schon auch, ne, aber der Beruf oder nach dem, was ich strebe. Du hast über Geld gesprochen. Wir haben so in der Gesellschaft häufig so Erfolgsmerkmale, ne? Haus, Kinder, Familie, stabil, gewisses Maß an Geld und ein Job im aufstrebenden Charakter. Ich habe mal einen Post gelesen vom, ich glaube, David Blum war das.
Aufstrebendem Charakter ist eine sehr schöne Formulierung, die genau das beschreibt, ne? Das ist etwas, wo man nicht bleiben will. Da fängt man lediglich an und dann muss man weiter.
Genau. Ja. Immer weiter. Der hat mal geschrieben, vielleicht ist Erfolg ja nicht das nach oben, sondern das in die Breite. Ne? Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Ich sagte, okay, was sind denn tatsächlich so die Merkmale, die einen glücklich machen? Ne? Aber die meisten Menschen, die begegnen tatsächlich auch in der Praxis, streben nach diesen Parametern, die wir auch so kennen und sitzen irgendwann da und sagen, pff, weiß nicht, irgendwie mache ich das jetzt eine ganze Weile und bin eher frustriert.
Und du erlebst das sozusagen auch bei dir selber, ja? Also in diesem, hast du bestimmte Momente, die das irgendwie auch so triggern oder hast du jetzt ein Erlebnis gehabt in letzter Zeit? Würde mich mal interessieren, was das so ja ausgelöst hat bei dir, dass du dir diese Gedanken gemacht hast. Oder hast du die schon länger?
Jetzt willst du es aber wissen, ne? Die begleiten mich schon eine ganze Weile. Ja, also ich habe mir tatsächlich irgendwann die Frage gestellt, warum ich Medizin studiert habe, ja? Ich mache den Job total gerne, ich begegne Menschen total gerne und ich unterstütze sie auch und helfe ihnen auch super gerne. Das ist nicht die Frage, aber wenn mich Menschen, jetzt haue ich es aber wirklich offen raus, wenn mich Menschen fragen, also ich habe mal so Spielchen gemacht mit meinen Kindern auch oder mit Freunden, was würdest du für einen Beruf wählen, wenn du die freie Wahl hättest jetzt? Ne? Also du könntest sagen, schnipp, ich lande in einer anderen Welt. Dann habe ich gesagt, ich würde wahnsinnig gerne mit Menschen arbeiten, um ihnen dabei zu helfen, ihren Wert zu erkennen, insbesondere Jugendlichen. Ich träume von so einem Campus, sage ich immer, wo Menschen dorthin kommen, die auf der Suche sind und ja, denen man dabei hilft, ihren Wert zu erkennen, dass die rausgehen und sagen, ich bin gut, wie ich bin und das macht mich glücklich. Das kann ich ein Stück weit in der Allgemeinmedizin machen. In der Psychotherapie kann ich auch ein Stück weit weiterhelfen, aber das sind dann schon auch, ich sage jetzt mal, jeder 15. Patient ist so. Aber wenn ich mir umgekehrt vorstelle, ich wäre nicht mehr in der allgemeinmedizinischen Praxis oder das Unternehmen, was ich gegründet habe, würde ich nicht mehr machen und würde nur noch das machen, stelle ich mir auch die Frage, weiß ich nicht. Ne? Deswegen, ja, ich glaube, ich bin auch so ein Punkt, wo ich mir die Frage stelle, okay, was macht mich aus und was macht mich nicht aus und merke, je ruhiger ich werde, also je mehr ich aus meinem Leben rausnehme, wo ich sage, das brauche ich aktuell nicht, desto mehr merke ich, wie schnell und voll mein Leben war und gar nicht mehr gefühlt habe, was mir gut tut, wie ich in Kontakt komme mit Menschen, um echt was Echtes zu erleben. Nichtsdestotrotz, dass ich solche Begegnungen in der Praxis habe, verstehst du, was ich meine? Also es,
ja klar, total.
Es ist irgendwo echt und irgendwie fehlt dann trotzdem noch irgendwas, ne?
Ja klar, das verstehe ich sehr gut und ich meine, du bist jetzt ja auch kein super normaler Hausarzt, würde ich sagen. Du bist ja, du bist auch Psychotherapeut, du bist auch Ernährungsmediziner. Du siehst das Ganze ja schon ein bisschen ganzheitlicher, ne? Wahrscheinlich auch gefüttert aus diesem Interesse heraus, genau diese Punkte vielleicht über Menschen besser zu verstehen. Kommt dir das dann in deiner Rolle als Hausarzt nicht total zugute, dass du ja eigentlich nicht nur diese klassische allgemeinärztliche Tätigkeit hast, sondern auch irgendwie noch mehr machst, indem du mehr sagst zu den Menschen?
Die Frage war, ob mir das zugute kommt.
Eigentlich eher, ob das deiner Rolle als Hausarzt sozusagen zugute kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das extrem wertvoll ist für die Menschen, die zu dir kommen, weil sie ja nochmal ganz andere Impulse mitnehmen als nur das Rezept. Und diese Impulse sind ja manchmal viel lebensverändernder, viel wichtiger als zum Beispiel das Rezept.
Ich glaube, es profitieren, also in diesem Fall jetzt zu mir, es profitieren beide Seiten, glaube ich, davon. Ich glaube, das ist auch das, was unserer Praxis geschätzt wird. Also ich habe meine Mitarbeiter auch dementsprechend ausgesucht. Ich habe vor 8 Jahren die Praxis übernommen. Ich habe bewusst Mitarbeiter ausgesucht, die, wie soll man sagen, den Menschen auch sehen, ne? Die spüren, wenn es jemandem nicht gut geht, die nachfragen, die das Auge dafür haben, nicht nur wie die Farbe des Gesichtes ist, sondern auch wie die Augen leuchten oder nicht leuchten, Veränderungen wahrnehmen. Allgemeinmedizin ist ja eine gelebte Medizin, ne? Wir sehen unsere Pappenheimer ja relativ häufig. Ich glaube, die profitieren davon. Ich glaube, das schätzen die auch. Wir haben eine sehr hohe Nachfrage und wir müssen halt einfach sagen, es geht halt nicht, weil wir so viele Patienten nicht behandeln können. Auf der anderen Seite ist es für mich natürlich auch ein Profit, weil es einfach nicht nur, naja, jetzt hatte ich meine Lungenentzündung, jetzt gibt es ein Antibiotikum. Gibt's auch, klar. Aber es gibt Momente, wo man, da schreibe ich immer mal wieder drüber, wo die Welt so ein bisschen stehen bleibt und sagt, okay, ich glaube, jetzt geht es hier nicht nur um eine vordergründige Erkrankung, sondern hier ist mehr im Spiel. Ne? Und da ist ja auch nicht jeder Mensch immer offen für. Ne? Aber wenn das Fenster sich öffnet, versuche ich es schon wahrzunehmen. Und ich glaube auch, dass das gut ist für die Medizin, weil es uns manchmal einen schnelleren Weg bereitet, ja, weil wir schneller an die Essenz kommen von dem, was eigentlich los ist. Aber es ist natürlich auch herausfordernder, ne? Wenn man jetzt einfach nur Rezepte verschreibt oder die Symptome kurz behandelt, dann kann man schneller Patienten behandeln, als wenn man, wie soll man sagen, tiefer in die Geschichte reingeht, ne? Und da muss es nicht unbedingt immer um Länge der Zeit gehen, sondern um einfach Intensität. Und das ist auch anstrengend. Also ich brauche immer wieder zwischen Patienten kurzen Leerlauf, weil ich, wie soll man sagen, von dieser Geschichte, die ich dann gehört habe, kurz runterfahren muss. Es sei denn, es ist eine Erkältungs-AU gewesen. Da brauche ich jetzt nicht so viel runterfahren. Ich glaube, es profitieren beide Seiten von. Es ist aber auch eine Essenz. Ne? Also es ist schon auch intensiv, das zu erleben und auch zu tun. Es gehen Patienten raus, es macht was mit denen. Ich hatte einen Patienten, mit dem habe ich über seine Beziehung gesprochen. Das hat nach 2 Jahren kam er jetzt, verstehe ich, was Sie gemeint haben, und entsprechende Schlüsse gezogen. Also es braucht auch immer ein bisschen Zeit, bis sich das setzt, auch bei den Patienten.
Mm. Super interessant. Wie erkennst du denn eigentlich diese Momente, wo du weißt, vielleicht sollte ich hier nochmal kurz nachfragen?
Boah, das ist tatsächlich eine wirklich gute Frage. Also ich habe mir schon überlegt, also ich habe immer wieder Weiterbildungsassistenten und ich versuche das irgendwie zu vermitteln. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, tatsächlich. Also ich bin vom Persönlichkeitstyp ein Mensch, der tatsächlich unheimlich viel auch wahrnimmt. Also ich spreche immer wieder mit meinem Bruder, der ist Doktor der Informatik und Diplom-Mathematiker. Das ist ein bisschen andere Region. Und wir vergleichen dann immer so ein bisschen, okay, was nimmst du gerade wahr im Feld und was nehme ich wahr? Der nimmt vieles überhaupt gar nicht wahr, weil der seine Gedanken woanders hätte. Also ich glaube, der erste Punkt ist, da wird es sicherlich andere, viele Ärzte geben, die nehmen grundsätzlich schon mehr wahr. Aber ich glaube, ein großer Aspekt ist die Achtsamkeit. Und ich glaube, das ist in der Medizin ein Stück weit verloren gegangen. Einfach mal kurz in dem Moment anzukommen und zu gucken, was passiert gerade. Ne? Nicht nur einfach zu gucken, okay, der läuft so, die Haltung ist so und der hat dicke Beine, sondern auch den Moment wahrzunehmen, zu sagen, okay, was nehme ich noch wahr? Ne? Wie ist die Haltung? Spannend zum Beispiel ist allein, wo die sitzen. Also ich habe 2 Stühle. Manche setzen sich schon auf den 2. Stuhl hinter den PC, ja, wo ich sage, ne, es gibt so Nuancen, die man wahrnimmt. Körperhaltung auch wenn ich Themen anspreche, gibt es immer wieder Patienten, die dann nach hinten gehen, die Arme verschränken. Dann merke ich, okay, jetzt habe ich ein sensibles Thema angesprochen. Ne? Das heißt, ich glaube, es ist gut, sich mit diesen Themen Körpersprache zu befassen. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist diese Achtsamkeit, in den Moment reinzutauchen, zu schauen, was passiert, was die sagen und dann danach natürlich auch wieder aufzutauchen.
Hast du eine Anekdote, eine Geschichte dazu, was das für einen Patienten in deiner Praxis, für eine Patientin in deiner Praxis auch schon mal gemacht hat? Wenn du so nachgefragt hast und wenn du die so gesehen hast, löst es bei denen irgendwas aus, wenn der Moment dann eben richtig war?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Ziel ist nicht immer richtig zu liegen. Ne? Und das Ziel ist auch nicht zu sagen, ich habe jetzt recht und ich sag dir, was du machen musst. Ja. Ne? Das war am Anfang meiner Karriere, wo ich immer das Gefühl hatte, ich könnte den Leuten sagen, was sie machen müssen und dann müssen sie es machen. Und wenn sie es nicht machen, dann machen sie was falsch. Ne? Ich glaube, da bin ich längst von weg, sondern ich versuche, ich nehme was wahr und gebe einen Impuls. Und die denken häufig drüber nach. Nicht alle, bei manchen merke ich dann auch, die sind gerade nicht bereit und die wollen generell nicht. Aber es gibt viele, die sich freuen, dass jemand sie, ich sage jetzt mal, sieht, ja, der Emotionen sieht, der Nuancen wahrnimmt oder Sätze, die sie einfach so fallen lassen und sind dann dafür offen, kommen in ein Gespräch und das macht was mit ihnen. Also ich kriege das häufig tatsächlich nicht so mit, aber ich bin in einem relativ kleinen Ort Hausarzt, kriege das dann über meine Angestellten mit, die sagen dann, ja, die haben mir erzählt das oder das und das hat sich verändert. Und die kommen dann schon wieder. Und es gibt auch immer wieder Dankeschreiben in Form von Mails oder von Bewertungen oder dann tatsächlich auch später persönlich durch irgendein Geschenk oder sowas, wo die sagen, vielen Dank für den Impuls. Das hat echt was mit mir gemacht. Das hat was in mir verändert. Also diejenigen, die dafür offen sind, nehmen das auch an und das macht was mit mir. Wie die eine Patientin. Das hat dann, ja, ich hatte schon wieder vergessen gehabt, als er mir gesagt hat, stimmt, da war irgendwann mal was. Und es hat 2 Jahre gedauert, bis es sich gesetzt hat. Und ja, doch, jetzt, wo ich drüber nachdenke, es kommen immer wieder Patienten, die mir sagen, sie haben mal gesagt das, ne? Und ich so, okay, das ist aber jetzt schon ein Weilchen her. Also die nehmen das schon mit, also die schätzen das und das macht was mit ihnen, ja? Auch wenn es nur ein Satz war oder ein Impuls, ja.
Ich versuche mal ganz kurz das auch so ein bisschen aus diesem Abstraktionslevel runterzuholen und im Grunde genommen, was siehst du in den Leuten? Du siehst ja in den Leuten nicht nur eben, warum geht's denen gut, beziehungsweise warum geht's denen schlecht, also hauptsächlich natürlich schlecht. Und dann suchst du nicht nur sozusagen in den Symptomen und verschreibst dann irgendwie Medikamente, sondern du suchst ja so ein bisschen dieses in emotionalen Mustern, in Beziehungen, in Selbstwahrnehmung vielleicht, Selbstbildern. Ne, das ist ja eigentlich so der Impuls, den du immer gibst, oder? Also die dann im Grunde genommen Sachen aufdecken, die jetzt per se so bei einem Hausarzt eher nicht behandelt werden würden. Kannst du vielleicht erzählen, worauf diese Impulse, die du dann gibst, meistens ausgerichtet so sind? Verstehst du die Frage?
Ich glaube, das ist die eigene Biografie. Ne? Also ich glaube, ich möchte den Menschen ein Stück weit das geben, was ich selber nicht so hatte. Ich glaube, das ist häufig so ein Thema, rein psychologisch auch. Man möchte dann irgendwann den Menschen das zurückgeben, was sie selber nicht bekommen haben. Ich glaube, ich möchte, wie ich das eingangs schon erwähnt habe, mit dem Campus, ich möchte den Menschen zeigen, dass sie einen Wert haben, ne, dass sie wertvoll sind, dass sie es wert sind, gesehen zu werden, dass sie es wert sind, geliebt zu werden und dass sie es wert sind, so zu sein, wie sie tief drin tatsächlich sind. Und nicht eine Maske aufsetzen müssen, nicht irgendwas machen müssen, um gemocht oder geliebt zu sein. Und ich weiß nicht, das schwingt in mir, wenn ich das wahrnehme. Ne? Als du vorhin reinkommen bist oder wir die Aufnahme gestartet haben, da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich glaube, es beschäftigt sie irgendwas. Ne? Das schwingt dann in mir. Ne? Und ich habe das Bedürfnis, tatsächlich dann jemandem zu begegnen, auch meinen Patienten zu begegnen, um ihnen irgendwie, wie soll man sagen, eine Stütze zu sein. Nicht im Sinne von, ich gehe ihnen Weg, sondern einfach zu sagen, ey, du bist gut so, wie du bist. Find dich selber. Mach das, was dir gut tut. So nach der Motto dieser intrinsischen Motivation, die ja um Vielfaches höher ist als die extrinsische. Ne? Also ich kann jemandem viel Geld geben, aber die Motivation ist immer noch nicht so hoch, wie wenn jemand intrinsisch dafür brennt und dafür Spaß hat. Ja. Habe ich die Frage richtig beantwortet oder?
Total. Du hast im Grunde genommen gesagt, deine Impulse gehen immer in Richtung, du siehst die Menschen und du willst, dass sie sich selbst auch sehen, ja, und die Aufmerksamkeit schenken, genau hinzuschauen, wer bin ich eigentlich und lebe ich das Leben, was mich glücklich macht, oder lebe ich das Leben und die Ideen der anderen, ne? Und da einfach so ein Korrektiv zu sein und eben da einen Impuls zu geben, sich zu trauen. Ja, sich selbst so zu sehen, wie Gott einen geschaffen hat. Mit all seinen Talenten und Stärken, aber auch Schwächen und dann vielleicht auch nicht zu hart mit sich selbst zu sein. Und ja.
Ich finde es wahnsinnig schwierig. Also ich merke das selber an mir. Ja, also ich bin jetzt, ich bin Mediziner, ich bin Psychotherapeut, ich habe wahnsinnig viele Bücher gelesen, tausche mich immer wieder mit Psychologen aus und Ärzten. Trotzdem, wie soll man sagen, zu einem gewissen neutralen Standpunkt zu kommen und zu sagen, okay, ich muss ja immer entscheiden, was ist wahr, was ist falsch, was ist geprägt, was ist nicht geprägt, was kommt aus der Kindheit, was kommt nicht aus der Kindheit, ne? Ist das jetzt eine Verbindung, ist es keine Verbindung? Tut er mir gut, tut er mir nicht gut, ne? Das heißt, wir warten ja in unserem eigenen Sumpf, ne? Und wir können das alles intellektualisieren und wir können das auch abstrakt bearbeiten. Und je intelligenter man ist, desto krasser kann man das, ne? Aber man braucht immer mal wieder jemanden, der von außen drauf guckt. Und das ist ja der Game Changer auch in der Psychotherapie, der eigentlich wenig damit zu tun hat, ja, der nicht unbedingt 100% in deine Geschichte involviert ist und dich kennt und einfach sagt, du, also das fällt mir jetzt bei dir auf, ne? Und ich nehme dich eigentlich ganz anders wahr, ne? Oder ich empfinde das so und so, ne? Um einfach mal, wie soll man sagen, Orientierungspunkte zu kriegen. Und ich glaube, darum geht's bei mir dann auch häufig, dass ich den Menschen einfach das Gefühl gebe, du bist okay, du bist gut, du bist es wert, dass man dir zuhört und du bist es wert, dass man mal hinsieht. Und ich glaube, das ist dann schon so ein Orientierungspunkt, wo die sagen, okay, da denke ich drüber nach. Ob die dann tatsächlich diesen, ob der jetzt Maler wird und seinen Schuppen geht, das ist aber irrelevant, ja. Die Frage ist einfach nur, dass er zum Nachdenken kommt, sagt, okay, wo bin ich denn? Ja, ich vermute, es wird irgendwann sowas in die Richtung rauskommen, nicht Maler oder sowas, aber ich glaube, dass er deutlich kreativer ist, als er sich bisher gesehen hat, ja.
Interessant. Also hast du da so einen siebten Sinn?
Boah, schwierige Frage. Ja, also man hat es mir schon rückgemeldet, ja. Also im positiven wie im negativen Sinne, es gab schon Menschen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe mich aus dem Kontakt mit dir ein Stück weit zurückgezogen, weil ich wusste, du würdest nachfragen, ne? Du würdest dich interessieren. Und ich wollte über dieses Thema gerade nicht sprechen, ne? Also das gibt's auch, ja. Also es gibt Menschen, die freuen sich drüber und die sind offen dafür. Und es gibt auch Menschen, die haben ein Stück weit Sorge dafür. Nicht, dass ich durch sie durchsehen kann, überhaupt nicht, ne? Also ich liege auch
Diese
daneben.
Neugierde mitbringst, nachzufragen, wissen zu
Genau.
wollen, was eigentlich dahinter steckt.
Ja.
Ja, klar. Manchmal, oh, ich kenne das auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob von mir selber, ich glaube eher nicht, aber von Freunden. Es gibt dann einfach Themen, die sind sehr offensichtlich gerade nicht im Reinen, aber die wollen auch gerade nicht besprochen werden. Die warten jetzt einfach mal ganz kurz.
Man hat auch nicht immer die Power dafür.
Nee.
Ja.
Ja, absolut. Aber was du sagst, finde ich immer ganz essentiell, diese Impulse von außen sich zu holen. Und das entschädigt mich immer sehr stark dafür, mich anderen Menschen zu öffnen, wenn ich dann sozusagen meine Sorgen, meine Perspektive über irgendein Thema irgendwie dann mal, ja, zeige, da eine Rückmeldung zu bekommen und zu sehen, ach krass, diese Person sieht das komplett anders. Und sowohl bezogen auf Themen, die einen selbst betreffen, aber auch bezogen auf Themen, die einen jetzt nicht unbedingt selber betreffen. Es ist immer wieder überraschend zu sehen, wie viele verschiedene Perspektiven, wie viele verschiedene Wahrheiten es zu allen möglichen Lebenssituationen gibt, zu allen möglichen Problemen, zu allen möglichen Möglichkeiten. Ja, und da auch, und dann wiederum kann es mir auch sehr schwer fallen, je nachdem, von wem zum Beispiel eine gewisse Perspektive, eine Meinung kommt, dann wieder so meine Wahrheit zu finden, ne? Und zu sagen, okay, was nehme ich jetzt daraus mit? Was mache ich jetzt mit dieser Meinung? Weil sie hat mich jetzt irgendwie schon beeindruckt und vielleicht auch so ein bisschen demotiviert oder beängstigt oder ich weiß nicht was oder kleiner gemacht oder so. Was denke ich denn eigentlich? Was fühle ich eigentlich? Ja, auch wenn man teilweise, man trifft ja manchmal sehr irrationale Entscheidungen, ja, die von außen vielleicht sehr schwer nachzuvollziehen sind. Was mache ich dann damit? Folge ich diesem Impuls trotzdem? Woher weiß ich, dass der sozusagen aus den richtigen Gründen passiert und nicht aus den falschen? Das finde ich immer am allerschwersten zu verstehen.
Ich finde das, ja, das macht die Komplexität aus, ne? Also ich habe so einen echt guten Spruch mal von einem Psychotherapeuten gehört, der hat gesagt, das schlechte Gewissen schlägt nicht dann an, wenn du was falsch gemacht hast, sondern wenn du gegen Regeln verstößt, die du beigebracht bekommen hast. Und ich habe dann immer gesagt, okay, wenn mein schlechtes Gewissen anschlägt, dann hast du was falsch gemacht, ne? Und das hat den Horizont total erweitert, ne? Zu sagen, ja, warte mal, also das stimmt, ne? Deswegen ist ja auch, wenn man sich jetzt so mit sich selber auseinandersetzt, das so anstrengend, ne? Weil man da gegen Widerstände arbeitet und sagt, man macht es jetzt anders, ja. Und ich finde auch das, was du beschreibst, total wichtig, ne? Dieser Aspekt zu sagen, okay, ich nehme Meinung von außen an, natürlich von Menschen, wo ich Vertrauen habe, weiß, die meinen es gut, ja. Aber auf der anderen Seite ist auch ganz wichtig, dass ich selber Entscheidungen treffe. Ne? Emanuel kennen wir alle. Ne? Wir müssen selber denken. Wir können nicht sagen, ich habe 50 Special-Bücher gelesen von Professoren und kann dann sagen, ich nehme die Mitte aus diesen Meinungen und das ist jetzt für mich gut und richtig. Ne? Das ist ja bei Studien genauso. Wir errechnen Signifikanzen. Das heißt aber noch nicht, dass das für alle zutrifft, sondern wir kriegen Orientierungen dadurch. Ne? Das ist das Thema auch von Autonomie und Bindung. Ne? Auf der einen Seite müssen wir autonom sein, unsere eigene Meinung bilden, unsere eigene Persönlichkeit sein. Auf der anderen Seite brauchen wir soziales Umfeld, weil wir dann schon manchmal in unserem eigenen Sud laufen. Ne? Also ich kann das total nachempfinden und ich finde es teilweise echt komplex, diesen Weg zu gehen. Ja.
Und glaubst du denn, dass es auch, also siehst du vermehrt auch Menschen, die zum Beispiel so burned out oder einfach leer oder einfach down, irgendwie vielleicht leicht depressiv auch in deine Praxis kommen? Also siehst du häufiger solche Veränderungen jetzt in der aktuellen Zeit, dass du sagst, ja, das ist irgendwie auffällig, dass es mehr wird zum Beispiel?
Ich finde, durch Covid hat sich's echt verändert. Ich weiß nicht, ob das an Covid liegt oder ob das an der Zeit liegt. Also ich habe da mehrmals schon auch mit Kollegen drüber gesprochen, auch mit meinen Angestellten. Ich finde, das hat sehr stark zugenommen. Dass die Leute tatsächlich depressiv sind, ausgelaugt sind, ausgebrannt sind und das tatsächlich nicht immer nur an der Arbeit liegt. Also Arbeit ist tatsächlich auch ein häufiges Thema, Ansprüche und so weiter. Wobei man da auch immer differenzieren muss. Ne? Es ist auch nicht immer so einfach zu sagen, die Arbeit ist dran schuld. Ne? Aber auch tatsächlich relativ viele Beziehungsthemen, ne? Dass die Leute da ausmüden, ja, und kommen und mir dann erzählen, wie das zu Hause läuft und das Gefühl haben, das sei okay, ja, und irgendwie ganz tief drin das Gefühl haben, es sei auch nicht okay. Ich habe den starken Eindruck, dass diese mentale Ausgeglichenheit dafür sorgt, dass wir im Essen nicht mehr so ausgewogen sind, in der Bewegung nicht mehr ausgewogen sind und auch in Beziehungen nicht mehr ausgewogen sind. Ich glaube auch, dass soziale Medien da eine Rolle spielen. Wir interagieren immer mehr über soziale Medien und immer weniger das, worüber wir hier gerade auch sprechen, ne, diese Begegnung, ne, dieses, da sitzt mir jemand gegenüber, ich spüre was und alles drumherum wird egal. Wir haben gerade eine Begegnung oder eine Verbindung. Ich habe den Eindruck, das nimmt zu, definitiv, ja. Will aber jetzt nicht die Medien verteufeln oder sowas, überhaupt nicht. Ich glaube, da braucht es ein gutes Gleichgewicht, aber ich habe den Eindruck, wir sind mit dem Pendel zu weit in die eine Richtung geschwungen und möglicherweise pendelt es gerade so ein bisschen zurück, weil wir merken, ich glaube, das war zu viel des Guten von der einen Seite.
Also das ist für dich auf jeden Fall die eine Erklärung, dass wir uns sozusagen eigentlich menschlich gesehen viel mehr isolieren von zwischenmenschlichen echten Interaktionen und Beziehungen.
Ich glaube, dass das ein Teil ist, ja. Ich glaube, wir leben zu schnell. Es gibt zu viel und ich glaube, wir leben zu schnell. Wir kriegen zu viele Informationen. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Ne? Also diese Momente, dass unser Kopf aufhört zu rauschen, werden immer weniger. Also wenn man sich jetzt mal einen ganz normalen Alltag nimmt von einer Familie, da geht der Mann arbeiten, die Frau geht meistens auch noch arbeiten, damit das Haus finanziert werden kann. Die Kinder sind in der Kita, dann kommen die abends zurück oder nachmittags, dann wird Abendessen gemacht und dann vielleicht noch eine Kleinigkeit, dann kommen die ins Bett und die anderen, also die Eltern sind dann total exhausted, kaputt. Vielleicht wird noch miteinander geredet und so wiederholt sich das, ja. Und diese Momente, wo man so runterkommt, und das geht ja, müssen wir ehrlich sein, nicht innerhalb von einer Stunde, ja, also die gibt's immer weniger, ja. Und deswegen, glaube ich, gibt's immer weniger Raum für diese Begegnungen, die einem echt Energie bringen. Also Praxis ist auch ein Land, jetzt gab es ein Musikfest, ja, und die Leute haben einen Tag lang quasi zusammengesessen, gefeiert, Spaß gehabt. Alle haben geholfen, ne, auch umsonst, ja, irgendwelche Unternehmer haben sich hingestellt, haben Eis verkauft oder haben Getränke verkauft oder keine Ahnung was und alle sind total glücklich rausgegangen, weil sie einfach einander begegnet sind, im Moment begegnet sind und der Zeit einfach auch, ne. Ich glaube, das fehlt uns ein bisschen, wir hecheln durchs Leben und wir, ja, kommen nicht mehr zur Ruhe.
Besprichst du denn dann mit Patienten, bei denen du das zum Beispiel auch so, die dir das so erzählen oder mit denen du das so rausfindest, dass vielleicht da die Ruhe, das zur Ruhe kommen wirklich fehlt? Gibst du denen dann irgendwelche Tipps oder, aber ja, was ist dann da so, wie gehen die dann raus aus dem Gespräch mit dir?
Das ist das große Problem an der Geschichte und ich überlege seit langem schon, wie ich das besser gestalten kann. Also ich habe tatsächlich nur Zeit, um Impulse zu geben. Also ich habe eine extra Sprechstundenzeit eingerichtet, wo, wenn jemand länger Zeit braucht, in diese Sprechstunde eingeteilt wird. Na, das heißt, dann ist es kein 10- oder 15-Minuten-Termin, sondern ein Halbstundentermin, manchmal sogar eine Dreiviertelstunde, wo ich sage, okay, ich nehme mir da ein, zwei bis zu drei Sitzungen auch und sage, okay, wir nehmen uns jetzt die Zeit, die wir brauchen, muss aber in vielen Bereichen tatsächlich delegieren und sagen, okay, jetzt geht, ich würde den und den Weg vorschlagen oder der, die Option gibt's, womit er sich wohlfühlen würde. Ne? Ich glaube, ich gebe wenig Impulse, die, wie soll man sagen, so praktische Tipps, Impulse, weil ich glaube, dafür reicht die Zeit einfach nicht. Sondern ich glaube, ich gebe eher so emotionale Impulse, ne, so, wo die Leute drüber nachdenken und sagen, okay, stimmt, also, das dann in ihnen arbeitet, dann, das dann was mit denen macht, ne, dieses mit denen arbeiten, dafür habe ich die Zeit nicht. Deswegen habe ich ja diese Strukturen mit Salomit geschaffen, das ist das zweite Unternehmen, was ich habe, wo dieses ganzheitlich angesprochen wird, ne, wo ja. Sporttherapeuten, Psychotherapeuten, Stresstherapeuten, wo man in ein Netzwerk kommt und sagt, okay, Übergewicht zum Beispiel ist nicht ein reines Ernährungsthema, sondern es spielt vielleicht ein Beziehungsthema eine Rolle, ein Stressmanagement-Thema eine Rolle. Also ich versuche das ein Stück weit aufzufangen durch ein bisschen mehr Zeit. Genau, aber das ist was ich gerade erst aufbaue und wir die Ideen knüpfen. Aber grundsätzlich in der Allgemeinmedizin wird das schon gefördert. Es gibt jetzt in der Hausärzteprogramm, also der HZV in Süddeutschland, dieses Happy-Programm. Das ist auch was, wo man versucht, diese Vernetzung zu schaffen und sagen, wo hört die Allgemeinmedizin auf? Wo fangen die Heilpraktiker an? Wo fangen die Physiotherapeuten an und so weiter? Ne? Also wir Allgemeinmediziner sind nicht für alles zuständig, ne? Sondern wir sind im bestimmten Bereich und dann müssen wir einfach aber auch gut weitergeben können und sagen, okay, ich bin fertig, bitte in die und die Hände, da geht es dann auch gut weiter.
Das finde ich nämlich, damit schließen wir vielleicht auch so ein bisschen den Kreis, genau diesen Ansatz, den du da aufgebaut hast, den finde ich extrem spannend, weil es ist, wie du sagst, ne, du kannst ja als Hausarzt nicht alles selbst abbilden. Du hast einfach, du machst sozusagen die Einordnung, du siehst den Menschen, du hast ein Gespür dafür, was der jetzt als nächstes irgendwie brauchen könnte und wie man seine gesundheitlichen Probleme vielleicht auch lösen könnte. Und dann hast du ein vertrautes Netzwerk an Partnern. Wie genau hast du dir das konzipiert?
Ich habe versucht, den Ansatz zu fahren, dass ich möchte, dass die Menschen diesen Vibe oder diesen Spirit haben, den ich auch habe, ne? Menschen zu sehen, authentisch echt zu sein, und habe versucht, das Netzwerk im Rems-Murr-Kreis östlich von Stuttgart aufzubauen, Menschen zu finden aus den verschiedenen Bereichen, wo ich das Gefühl habe, wenn Patienten da hinkommen oder in das Netzwerk kommen, dass sie eine ähnliche Arbeit vorfinden in einem anderen Bereich. Und das heißt, ich habe klassisch gegoogelt, ich habe gesucht, ich habe nach Experten versucht zu schauen, wo ich weiß, okay, die Qualifikationen haben was, die haben eine Biografie, wo ich das Gefühl habe, die haben was erlebt, die können das nachempfinden, ja, in den unterschiedlichen Bereichen, und habe mich dann mit denen getroffen und habe gesagt, hey, ich stelle mir das und das vor. Die waren das ein oder andere Mal verdutzt, weil sie sagen, okay, das kennen sie jetzt nicht, also warum? Es gab auch Kontakte, die konnten das gar nicht nachvollziehen, die möchten ihre Arbeit machen, wie sie es immer machen, das ist auch völlig okay. Aber ich habe versucht, diese Partner zu finden. Aber das ist im Aufbau. Also ich glaube, das ist ein Trend, den wir brauchen, weil wir eher miteinander arbeiten sollten und nicht gegeneinander. Und habe versucht, die Leute so auszusuchen und ein Netzwerk aufzubauen. Und jetzt etablieren wir das langsam und sagen, okay, es ist meine Grenze erreicht. Jetzt braucht es den oder mehrere. Ja.
Ja, ich finde, du hast damit ja so viel Verantwortung für eigentlich die Gesamtversorgung übernommen, weil du gesagt hast, ich suche jetzt für die Patienten, die zu mir kommen, kuratiere ich im Grunde genommen, ja, die ganzen anderen Anlaufstellen, die wir auch sozusagen als Puzzlestücke für das Gesundheitspuzzle irgendwie brauchen. Das heißt, die Leute, die du dann dorthin schickst, die finden etwas vor, was du als besonders gut befunden hast. Melden die dir das auch so zurück? Also erlebst du das so in der Praxis, im Alltag, dass wenn zum Beispiel du jemanden zur Physiotherapie geschickt hast oder so, dass kommen da andere Ergebnisse zurück, würdest du sagen, als wenn du die irgendwo hingeschickt hättest? Weil ich glaube ja zum Beispiel sehr stark daran, dass vor allen Dingen dieser Patienten-Arzt-Match, ja, dass da einfach die Verbindung stimmt, dass das einen extrem positiven Einfluss haben kann auf Therapieverläufe, Therapieerfolge. War das so, kam dieser Beweggrund, das aufzubauen, auch daher? Oder was hat dich da so zu bewegt?
Naja, ich kann nicht alles abdecken. Also ich kann ich Psychotherapie machen, Ernährungsmedizin? Ich habe die Weiterbildung gemacht, um einfach, wie soll man sagen, den großen Blick zu haben. Aber ich kann das nicht alles selber machen. Und wenn ich es machen würde, wäre die Qualität nicht gut genug. Deswegen brauche ich einfach Leute, von denen ich weiß, sie machen die Arbeit gut. Ne? Und ich glaube, allein deswegen, weil wir diese Verbindung schon haben, gehen die Patienten auch den nächsten Schritt. Die sagen, okay, der gehört in das Netzwerk. Ich weiß, wenn ich da anspreche und sage, ich komme vom Dr. Tscholschner, dann weiß der, was los ist, ja. Allein das hilft schon mal, die nächste Barriere zu überwinden. Und ich glaube, gerade wo so eine unheimliche Informationsfülle ist, auch über Ernährung, über Bewegung, über mentale Gesundheit, egal in welchem Kanal man geht, ja, gibt so viele Informationen. Und ich finde es schwierig für Laien einzuschätzen, was ist vertrauenswürdig und was nicht vertrauenswürdig. Ne? Ich maße mir nicht an zu sagen, das ist richtig und das ist gut, aber ich habe einfach versucht, ein Netzwerk zu schaffen, wo ich sage, dem kann man vertrauen. Wir orientieren uns an Leitlinien. Wir versuchen den Menschen zu sehen und ihm auf verschiedenen Ebenen zu helfen. Ne? Wir machen nicht alles perfekt. Ne? Darum geht es aber auch nicht. Ne? Und ich einfach, um den Menschen eine Hilfe an die Hand zu geben, wo sie nicht hilflos suchen, den Kopf schütteln und sagen, ja gut, jetzt ich habe es versucht, es hat nicht geklappt, sondern wo sie an die Hand genommen werden und Qualität bekommen. Also ja.
Hast du denn, seitdem du das jetzt so aufgebaut hast, seitdem du die ersten Partner, sag ich mal, so ausgewählt hast, hast du da auch schon gemerkt, dass es, ich sag mal, von den Verläufen her dann positiver ist, dass die Leute mehr dranbleiben, dass die Ergebnisse dann auch irgendwie besser sind am Ende, oder ist es noch zu früh?
Wir haben die Erfahrung gemacht in der Kombination Ernährungstherapie und Bewegungs- bzw. Sportphysiotherapie. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es deutlich effektiver ist, weil beides zusammen gemacht wird. Die mentale Gesundheitskomponente ist eine sehr schwierige Komponente, weil wir haben eine große Gap zwischen Psychotherapie und Coaching. Ja, das heißt, ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich diese Lücke schließe. Ich habe jetzt Stressmanager gefunden, weil viele auch nicht das Geld haben, das einfach zu bezahlen. Es gibt Leute, die das können, aber es gibt auch die, die das nicht können. Ich habe jetzt Stressmanager, mentale Gesundheitstrainer und so zusammengesucht von der Biografie, wo ich das Gefühl habe, die können es. Die haben auch Präventionskurszulassungen, aber es gibt immer noch eine Lücke, die da ist. Ne? Wenn ich jetzt sage, ein Patient braucht Psychotherapie, dann braucht er eine F-Diagnose. Nehmen wir jetzt mal die übergewichtigen Patienten, Adipositas, die haben in den allermeisten Fällen, ich sage jetzt mal, ich habe mit einer Oberärztin gesprochen, im Diakonieklinikum in Stuttgart, die sagt, 60% haben keine F-Diagnose, 70%. Das heißt, Psychotherapie bräuchten sie einfach, eigentlich, bekommen sie aber nicht, weil sie keine F-Diagnose haben. Ne? Das heißt, man müsste irgendwelche Übergangsmodelle finden. Und ich versuche da was zu deichseln, aber das geht nicht nach Standardmodell. Also ich versuche jetzt selber dann, kläre ab, ob ich Psychotherapeuten anstellen kann, Zentrum machen kann und wir dann mit diesen ersten 5 Stunden arbeiten können. Probatorik und sowas. Aber das ist nicht so trivial. Dieser Ansatz ist relativ neu. Ja, dieses Multimodale alles zusammen, das gibt es an Kliniken, aber im ambulanten Bereich ist das tatsächlich schwierig, wo sich das so ineinander greift.
Das heißt, da kommst du einfach so abrechnungstechnisch dann an deine Grenzen, richtig?
Korrekt, genau. Natürlich kann ich das alles privat anbieten. Ne? Da gibt es genügend Psychotherapeuten. Ne? Aber es geht ja um den einen Punkt zu sagen, ich biete Gesundheit, aber auch zu versuchen, das so vielen wie möglich anzubieten. Ne? Man kann nicht immer alles, also vieles muss man auch selber zahlen. Ne? Aber zumindest einen Beitrag zu leisten, dass jemand, der es will, es auch sich irgendwie leisten kann. Und ich sagte, ja gut, also 150 € die Stunde Setzsitzung, sorry, da bin ich raus. Ne?
Und wenn du jetzt einmal 10 Jahre fast forward vorspulst, wo hoffst du, dass du dann bist? Mit
Wow.
der Gitarre auf einer Bühne?
Also du meinst jetzt den beruflichen Aspekt, ja?
Ich gehe mal davon aus, dass du genau den beruflichen Aspekt deines Arztdaseins nimmst, aber da gibt es ja noch ganz viele unterschiedliche
Also privat
Versionen.
würde ich gerne in einer Band spielen, ja, auf irgendwelchen Clubs und eine Menge Spaß haben. Beruflich, ich glaube, ich würde es gerne schaffen, ein solches Netzwerk funktionierend hinzubekommen im Rems-Murr-Kreis bis nach Stuttgart rein. Das wäre, glaube ich, meine Idee. Und tatsächlich noch einen Spot zu schaffen, der so meine Seele ist, ja, die brennt. Ich weiß nicht, ob ich es Campus nennen soll oder ein Ort der Begegnung am Rande von Stuttgart, wo Menschen gesehen werden. Ja, und ja, Persönlichkeitsentwicklung nicht im Sinne von Maximieren und Erfolg und Energiemaximierung, sondern im Sinne von Echtheit und Authentizität. Und die rausgehen dann mit einer intrinsischen Motivation in die Welt gehen und sagen, ja, ich bin gut und Das Leben ist, hat wirklich schöne Anteile.
Das ist eine sehr schöne Vision. Und ich glaube, dass du mit allen drei Sachen Erfolg haben wirst.
Ich frage in 10 Jahren nach.
Als auch mit dem Begegnungszentrum, als auch deinem Praxiskonzept, tust du den Menschen, glaube ich, extrem viel Gutes.
Vielen Dank.
Das war ein sehr schönes Gespräch, Benjamin. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und ich habe mich auch vor allen Dingen sehr gefreut, dass wir von unserer Agenda abgewichen sind.
Spontan, zack, wir schmeißen alles über den Haufen.
Genau.
Sehr gut, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Das war echt, war deep, hat Spaß gemacht, war cool. Dankeschön.
Schön, dass du da warst. Ciao, ciao.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.